Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, in diesen Zeiten spüren wir, wir brauchen einen Glauben, der funktioniert. Vor allem, wenn das Leben nicht mehr so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Wir brauchen einen funktionierenden Glauben auch angesichts einer unbekannten, unsicheren, unberechenbaren Zukunft. Niemand weiß gerade, wie es weitergeht. Niemand weiß überhaupt, was die Zukunft bringt. Die Pläne, die wir so machen, können wir ganz schnell in den Mistkübel hauen. Und das erzeugt Stress und Pessimismus. Gleichzeitig spüren wir, wir müssen uns hüten vor denen, die vorgeben zu wissen, was kommt. Die sollten wir dann fragen, wie viel sie beim Wetten schon gewonnen haben. Es gibt nur einen, den lebendigen Gott, der die Vergangenheit und die Gegenwart und die Zukunft übersieht. In Prediger 8, Vers 8 heißt es, der Mensch hat keine Macht, den Wind aufzuhalten und hat keine Macht über die Tage. Was ist ein funktionierender Glaube? Ich denke, es ist ein Glaube an Gott und an sein Wort. Dieser Glaube kann hoffnungsvoll durch schwere Zeiten bringen. Und wir brauchen, so meine ich, in diesen Tagen einen Glauben, der Tests bestehen kann. Testen ist ja überhaupt so etwas, was diesen Tagen ihr Gepräge gibt. Aber wir brauchen auch einen Glauben, der Tests besteht. Jakobus sagt das in seinem Brief, Kapitel 1. Erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Tests fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bringt. Also es kommt nicht darauf an, wie hoch ich vor Freude springen kann in guten Zeiten, sondern ob ich gerade gehen kann, auch in schweren Zeiten. Und Gott testet gerade unseren Glauben. Nicht früher, nicht später, jetzt, heute. Durch die, wie ich einmal heute sage, Plage einer Viruskrankheit, die ansteckend ist, gefährlich ist, derzeit unbehandelbar ist, nicht immunisierend ist und Spätfolgen hat. Und wenn wir uns das klar machen, wir sind eigentlich noch keinen Schritt weiter als im März. Und die Vorsicht, die wir an dieser Stelle jetzt immer walten lassen, ist eigentlich keine Freiheitsfrage, wie manche meinen, sondern zuerst eine Sicherheitsfrage. Wir wollen nicht mit dem Leben anderer spielen. Ich habe dann ein bisschen in der Bibel geblättert und festgestellt, Quarantäne und Social Distancing gibt es schon im Alten Testament. 2. Chronik 26, ich lese euch. So war der König Usia aussätzig bis an seinen Tod und wohnte als Aussätziger in einem besonderen Hause, denn er war verstoßen vom Hause des Herrn. Und im Psalm 38, Vers 12 habe ich gefunden, meine Lieben und Freunde scheuen zurück vor meiner Plage und meine Nächsten halten sich fern. Ist doch interessant, dass sie schon vor 3000 Jahren etwas von Quarantäne und Social Distancing wussten. Gott testet durch, und zwar durch soziale Wackeligkeit, die wir immer mehr empfinden, dass das Leben instabil wird, durch finanzielle Unsicherheit, vielleicht ist auch der eine oder andere von uns davon betroffen, durch Politikverdrossenheit. Und Gott testet testet Firmen, Familien, Politiker, Schulen, Kindergärten, Geschäfte, Kneipen, den Fremdenverkehr und er testet auch die Kirche. Alles wird getestet. Und wir im Besonderen darauf, ob wir vertrauen, dass Gott uns führen kann. Und testen darauf, ob wir denken, empfinden und sprechen wie Christus. Psalm 53 habe ich gefunden, Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Und das ist jetzt auch meine Aufgabe, dazu zu helfen. Hin und wieder kriege ich die Frage gestellt, wann gibt es Plagen in der Bibel? Plagen, so heißt das Wort dort. Wann gibt es Plagen in der Bibel? Da muss man zunächst grundsätzlich sagen, dass wir in einer gefallenen Welt, von Gott abgefallenen Welt leben, eben nicht mehr im Paradies, wo das gewissermaßen dazugehört. Aber dann gibt es auch spezielle Plagen in der Bibel, und zwar dann, wenn Menschen Gottes Anweisungen ignorieren. Gott will ein gelungenes, ein heiles, ein heiliges Leben. Aber im Psalm 106 steht, aber die Menschen vergaßen bald seine Werke. Sie warteten nicht auf seinen Rat. Er aber gab ihnen, was sie erbaten, und sandte ihnen genug, bis ihnen davor ekelte. Da ist dann die Konsequenz des Nichthörens auf Gottes Anweisungen eine ungewollte Selbstzerstörung als dem innewohnende Konsequenz, die Gott gar nicht mehr schaffen muss, sondern die von alleine passiert. Wenn Menschen Gottes Anweisungen ignorieren, dann gibt es Plagen. Ein zweites habe ich gefunden, wenn Menschen Ungerechtigkeit und Ungleichheit ignorieren. Das ist einmal dem Volk Israel passiert. Gott sagt durch den Propheten Jeremia in Kapitel 34, ihr aber hattet euch bekehrt und getan, was mir wohlgefiel, dass ihr eine Freilassung ausrufen ließet, ein jeder für seinen Nächsten, und habt darüber einen Bund geschlossen vor mir in dem Hause, das nach meinem Namen genannt ist. Jetzt aber seid ihr umgeschlagen und habt meinen Namen entheiligt. Ein jeder fordert seinen Sklaven und seine Sklavin zurück, die ihr freigelassen hattet, sodass sie gehen konnten, wohin sie wollten, und zwingt sie jetzt, dass sie wieder eure Sklaven und Sklavinnen sein müssen. Darum spricht der Herr, ihr gehorchtet mir nicht und rieft keine Freilassung aus, ein jeder für seinen Bruder und seinen Nächsten. Siehe, so rufe ich, spricht der Herr, über euch eine Freilassung aus für Schwert, für Pest, für Hunger und will euch zum Bild des Entsetzens machen für alle Königreiche auf Erden. Das ist ein sehr ernstes Wort, liebe Gemeinde. Gott hasst Sklaverei und Fremdenhass. Und Israel bekam als Strafe dafür die 70-jährige babylonische Gefangenschaft. Also wenn Menschen Ungerechtigkeit und Ungleichheit ignorieren, dann gibt es in der Bibel eine Plage. Noch ein drittes habe ich neben vielen anderen Gründen gefunden. Es gibt eine Plage, wenn leitende Menschen Gottes Auftrag ignorieren. Da denke jetzt jeder durchaus auch an sich selbst, denn wir alle sind in irgendeiner Weise Leitende. Ein Lehrer ist ein Leitender, ein Vater, eine Mutter sind Leitende. Wenn die ihren Auftrag ignorieren, was passiert dann? Das lesen wir in 1. Chronik 21 in Bezug auf den König David. Und David sprach zu Gott, als eine Plage hereingebrochen war. Bin ich's nicht, der das Volk zählen ließ? Ich bin's doch, der gesündigt und das Übel getan hat. Diese Schafe aber, was haben sie getan? Herr, mein Gott, lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein und nicht gegen dein Volk, es zu plagen. David hatte eine heimliche Sünde begangen und gedacht, das sieht ja keiner, da passiert schon nichts. Aber es hatte sich in einer Plage negativ ausgewirkt. Also wenn Leitende Gottes Auftrag ignorieren, dann gibt es eine Plage. Und dann habe ich in den letzten Tagen im Jakobusbrief einen interessanten Text gefunden, den ich euch auch mitteilen möchte, der uns hinweist auf den Glauben, der funktioniert, beziehungsweise die Einstellung, die davon ablenkt. Jakobus 4. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Da sollen wir über das jetzt nachdenken, was wir falsch machen, wenn wir auf die Zukunft zugehen. Ich habe wieder drei Fehler. Der erste Fehler, wir planen, ohne Gott zu fragen. Planen ist nicht falsch. Hier heißt es, und nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, dann steckt da ein ganz konkreter Plan dahinter. Wann, wo, wie lange, was, warum, wer? Die Zeit, der Ort, die Frist, das Geschäft, der Profit und im Wir der Partner. Alles geplant, aber ohne Gott. Gott dabei vergessen. Und das ist kein gutes Selbstbewusstsein. Und wenn es unter uns vorkommt, solches Planen ohne Gott zu fragen, dann macht es uns zu christlichen Atheisten. Gottes Segen erfahren wir, wenn wir ihn einbeziehen in unsere eigenen Pläne. Dass wir das Kontrollierbare kontrollieren, okay. Aber dass wir den Rest dann auch Gott überlassen. Da gibt es dann das Prinzip, auf die Zukunft zuzugehen, wie? Wir beten beim Planen. Wir beten beim Planen. Und haben Sprüche 3 im Ohr, wo es heißt, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Recht führen, das wäre das, was wir in diesen Zeiten bräuchten. Und zum Beten gehört auch, was Jakobus in Kapitel 1 sagt. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, zum Beispiel auch auf die Zukunft zuzugehen, so bitte er Gott um diese Weisheit, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Das ist der erste Fehler. Wir planen, ohne Gott zu fragen. Und der zweite, wir planen, ohne Gott zu fürchten. Wir sind uns des Morgen sicher, zu sicher. Aber wieder in Jakobus Kapitel 4 heißt es, ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, all solches Rühmen ist böse. Auch wenn wir das nur schwer fassen können, morgen ist nicht garantiert. Das bedeutet auch, wir haben nicht alle Zeit der Welt. Wir haben im Schnitt 30.000 Lebenstage. Aber vielleicht sind wir auch nur einen Herzschlag von der Ewigkeit entfernt. Das Leben geht schnell zu Ende. Und es ist ein kurzer Weg vom Kinderwagen in den Rollstuhl. Und schaut einmal das englische Wort life an. In der Mitte stehen die Buchstaben IF, if, wenn. Eine Einschränkung, eine Bedingung. Was ist zuverlässig? Zuverlässig ist nur Gottes Liebe und Gottes Wort. Und da lernen wir, wie wir diesen Fehler vermeiden. Wir leben von Tag zu Tag und machen aus jedem etwas. Es ist für uns so selbstverständlich, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen, dass uns die Zeit in Abschnitten, in Segmenten gegeben wird, in Sekunden, Minuten, Stunden und Tagen. Und deswegen beten wir dann auch im Vaterunser, gib uns nicht unser wöchentliches, sondern unser tägliches Brot. Und in der Bergpredigt sagt Jesus, sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Das spüren wir, die Sorge kapert die Zukunft und ruiniert unsere Gegenwart. Und darum machen wir uns klar, wir leben immer nur heute, heute und jetzt. John Lennon soll gesagt haben, Leben ist das, was passiert, wenn du gerade andere Pläne machst. Deswegen leben wir von Tag zu Tag und machen aus jedem etwas. Sprüche 27, Vers 1. Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der Tag bringt. Ein dritter Fehler beim Zugehen auf die Zukunft, wenn sie ungewiss ist, wir setzen aus mit dem Richtigen und Guten. Deswegen steht in Jakobus 4, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Wir werden zögerlich. Wir verschieben das, was wir auch Gutes tun wollten, wenn die Zeiten krisenhaft werden. Und die Krise ist für viele statt eine Veranlassung zum Dienst, eine Auslassung vom Dienst für Gott. Dabei sollten wir vielleicht gerade in diesen Tagen fragen, wem können wir etwas Gutes tun? 1. Johannes 4. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Ich habe mich in diesen Tagen auch gefragt, wie trage ich eigentlich meinen Glauben? Manchmal kommt mir vor, wir tragen überhaupt insgesamt unseren Glauben oft wie eine Waffe zur Abwehr oder zur Einnahme, zur Überwältigung. Wir sollten ihn vielleicht öfter tragen wie ein wohlriechendes Parfum, damit andere angezogen werden. Wir setzen nicht aus mit dem Richtigen und Guten. Und mit solchem Glauben können wir dann auch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Warum haben wir Hoffnung? Lasst mich das am Schluss noch sagen. Warum haben wir Hoffnung auch in krisenhaften Zeiten? Der erste Grund ist, weil wir wissen, alles Schwere kommt. Aber es kommt, um auch wieder zu gehen. Jakobus 5. Nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 4, denn unsere Trübsal, die zeitlich, also begrenzt und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, weil wir wissen, dass Gott Schweres für Gutes gebraucht. Auch darum dürfen wir Hoffnung haben. Und weil wir wissen, dass dieses, was jetzt gerade passiert, noch nicht das Ende der Geschichte ist, sondern Gott gestaltet das Ende. Und das ist der letzte Grund, den ich in meiner Reihe hier vortrage. Warum haben wir Hoffnung? Weil wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Auch wieder Jakobus 5. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Ja, wenn wir jetzt weiter in dieser Plage unterwegs sind, frage ich zum Schluss, was sollen wir jetzt tun? Zwei Dinge. Weiter Gott ehren. Das hat auch David getan, 2. Samuel 24. Und David baute dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Und der Herr wurde dem Land wieder gnädig. Und die Plage wich von dem Volk Israel. Das war ein Zusammenhang, sein Altar bauen und Gott anbeten. Weiter Gott anbeten und weiter für Gott da sein, jetzt gerade erst recht. Von Aaron, dem Bruder des Mose, heißt es in 4. Mose einmal, und Aaron tat, wie ihm Mose gesagt hatte, und lief mitten unter die Gemeinde. Und siehe, die Plage hatte schon angefangen unter dem Volk. Da räucherte er und schaffte Sühne für das Volk und stand zwischen den Toten und den Lebenden. Da wurde der Plage gewehrt. Das ist eine gute Dienstbeschreibung, vielleicht auch für uns. Stehen zwischen den Lebenden und den Toten. Wir sagen jetzt manchmal, wir sitzen im selben Boot. Aber das stimmt nicht. Es gibt von dieser Corona-Krise stärker Betroffene mit mehr Stress. Und denen wollen wir uns doch vielleicht ganz neu zuwenden. Das ist wichtiger, als einen Sitzplatz zu haben in der Kirche. Und vielleicht sollen wir als Kirche ja lernen, nicht die Stadt soll zu uns in die Kirche kommen, sondern wir als Kirche sollen vielleicht in die Stadt kommen und unseren Glauben nicht als eine Waffe tragen, sondern wie ein wohlriechendes Parfum. Gott gebe uns Weisheit. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, dass ich ziemlich in der Bibel geblättert habe, auch mit euch heute hier. Aber auch das ist etwas, was vielleicht in diesen Tagen ganz neu wichtig ist, weil nichts ist so zuverlässig wie die Liebe Gottes und das Wort Gottes. Vater im Himmel, hab Dank, dass wir in keiner Zeit unorientiert sein müssen. Hilf uns jetzt zurechtzukommen angesichts auch unsicherer, ungewisser Zukunft. Hilf uns, die rechte Einstellung zu haben, Hoffnung zu behalten, aber auch zu lernen und den Ernst dieser Zeit zu erkennen. Hilf uns, die zu sehen, die stärker betroffen sind und Hilfe brauchen. Hilf, dass wir nicht aussetzen mit dem Gutes tun, sondern dass wir uns zeigen lassen, wo du uns brauchst. Danke, dass wir einen Glauben haben dürfen, der funktioniert, auch wenn vieles andere nicht mehr funktioniert. Und dass wir hoffnungsfroh in die Zukunft gehen können. Amen. Zum weiteren Bedenken des Gehörs.